SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Das lange brennende Mikro, das kurze brennende Mikro, das glühende Knopfmikro. Das sind Preise, die es beim Berliner Hörspielfestival zu gewinnen gibt. Im April wurden die Auszeichnungen zum 10. Mal vergeben und einer der Preisträger ist der Österreicher Bernhard Crisper für sein Hörspiel Nie Ricky Zucker Rö, soziale Netzwerke völlig ausblenden, hatte den ersten Platz in der Kategorie kurzes brennendes Mikro belegt. Heute Abend ist er mein Gast, Bernhard Crisper. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das Berliner Hörspielfestival ist ein Festival des freien Hörspiels. Was bedeutet das? Was für Produktionen durften da eingereicht werden?
Naja, freies Hörspiel bedeutet jetzt meiner Einschätzung nach so viel, dass man halt quasi die Themenwahl ist frei. Es gibt halt die Vorgabe, dass es halt eine bestimmte Länge in einer Kategorie nicht über- oder unterschreiten soll. Eben, ich glaube, bis 5 Minuten, dann 5 bis 20 und alles, was halt länger ist.
Selbstproduziert.
Selbstproduziert, genau. Noch bei keinem Sender ausgestrahlt, glaube ich auch. Ja, und so, ja.
Sie haben in Ihrer Kategorie mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Und das ist ein Publikumspreis.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Das, ja.
Welchen Eindruck hatten Sie von der Konkurrenz?
Ja, es war ein irrsinnig schönes Eintauchen da in eine Welt an diesem Abend, ja, also da sind wir echt 5 Stunden oder was gesessen und haben halt mit kleinen Pausen halt Hörspiele angehört. Und also ich finde es immer total spannend zu sehen, was andere machen und auch da, also auf dem Gebiet des Hörspiels, kenne ich ja sozusagen die Konkurrenz jetzt unter Anführungszeichen noch nicht so lange oder die Szene und ich finde es immer total schön, da in solche Welten abzutauchen und zu sehen, was halt die anderen bringen, womit sie sich beschäftigen. Voll spannend einfach. Also.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Gelegenheit ist, Kollegen zu treffen, die man sonst, naja, gar nicht trifft, weil man ja als freier Hörspielmacher auch alleine arbeitet.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich bin noch viel zu neu in dieser Hörspielszene, dass ich darüber jetzt, glaube ich, irgendwas aussagen könnte, wann man sich da sieht und wann nicht. Aber sozusagen, wenn man generell jetzt so eher so eine Einzelperson ist, die dann da eben das Ganze macht zu Hause und produziert und da eher in seinem Kämmerlein halt was herstellt, es ist sicher was anderes, als Musiker auf Bühnen zu stehen oder so, ja, klar. Ja.
Neu im Metier Hörspiel und direkt den ersten Preis beim Berliner Hörspielfestival gewonnen. Wir werden Ihr Hörspiel nachher in dieser Sendung noch hören und wir werden über Ihre sonstige, sehr vielfältige Arbeit sprechen als Theatermusiker, Jazzpianist und Liedermacher. Bernhard Crisper ist heute Abend unser Gast. Sie kommen aus Wien.
Jo.
Wie steht's dort mit der freien Hörspielszene?
Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, viele junge Menschen, die was machen wollen in diese Richtung. Ja. Also ich maße mir das auch nicht an, das jetzt genau beschreiben zu können, wer da jetzt was macht oder wo da eine große aufbrechende Strömung ist. Aber Tatsache ist, bei diesem Kurzhörspielwettbewerb, durch den auch ich auf das Hörspielmachen aufmerksam geworden bin, eben der Track 5 von Ö1, also da gibt es halt von Jahr zu Jahr, und das ist, glaube ich, schon seit mehr als 10 Jahren, immer mehr Einreichungen. Und immer vielfältiger, immer bunter, immer vielschichtiger auch und vielgestaltiger. Da tun sich oft Riesenensembles zusammen, um unter Anführungszeichen nur ein 5-Minuten-Stück dann halt da abzuliefern. Also da ist auf jeden Fall eine steigende Nachfrage unter Anführungszeichen.
Und auch eine wachsende Kreativität.
Ja.
Und bei Track 5 von Ö1 haben Sie den 2. Platz gemacht, eben auch genau, mit dem Hörspiel, was wir nachher hören werden. Sie sind aber eigentlich Musiker.
Ja.
Haben am Konservatorium in Wien Jazzklavier studiert. Mhm. Später kam dann noch ein Studium für der Theater, Film und Medienwissenschaften.
Ja, dazu. Das war nicht später, das war eigentlich sogar davor und parallel. Also es war umgekehrt. Ich habe mit Theaterwissenschaft begonnen und dann Jazzklavier wenig später dazu und das halt in zeitversetzten Abständen halt abgeschlossen sozusagen.
Zeitgleich 2 Studiengänge und dann auch noch Jazzklavier, was ja viele, glaube ich, alleine schon ordentlich fordern würde. Da bleibt nicht viel Zeit. Wann und wie ist Ihre Leidenschaft für Hörspiele entstanden?
Naja, es ist mehr die Leidenschaft für das Medium Audio an sich. Ja, also ich habe schon als Kind mit meinen Geschwistern, aber auch meinen Freunden Kassettenaufnahmen gemacht. Ich war 9 oder so, wie wir damit begonnen haben. Meine Schwester hatte damals die Initiative ergriffen Und irgendwie, und ja, also ich meine, ich fand dann immer die Betätigung mit den Kassetten halt und irgendwie, dass man seine eigene Stimme hören kann, dass man da irgendwas halt machen kann, was gestalten kann, was eben auch Musik reinspielen kann. So, das fand ich halt immer ein cooles, kreatives Medium, genauso wie halt eben Klavierspielen oder Zeichnen oder Filmen.
Worum ging es in diesen ersten Produktionen mit 9?
Ja, wir haben so ein, also meine Schwester und ich haben so ein Fragequiz gemacht, so halt so ein klassischer, eben, wir sind in einer Radioshow und wir spielen jetzt, und wie heißen Sie und wer ist der Anrufer und so und wie heißen Sie und halt irgendwelche absurden Namen und absurden Fragen ausgedacht. Das habe ich dann später auch mit Freunden gemacht und das war halt immer extrem lustig. Und also ich habe mit dem Medium Audio, mit den Kopfhörern am Kopf einfach viel Zeit verbracht und auch mit der Beschriftung und Archivierung von diesen Kassetten. Ich habe das geliebt, auch diese Haptik von diesen ganzen Papieren, wenn man die dann halt zusammen in eine Hülle tut und dann weiß, okay, da ist genau das. Und also einfach, ich habe immer gewusst, das sind halt quasi Aufnahmen, die es nur einmal auf der Welt gibt. Und das ist halt immer auch was Cooles und spannend aus mehrererlei Hinsicht.
Ja. Und Sie haben früh angefangen, Klavier zu spielen und auch da immer gerne improvisiert.
Genau.
Erinnern Sie sich, warum Ihnen das als Kind so viel Freude gemacht hat?
Das Improvisieren. Mhm. Bruder und Schwester haben Klavier gelernt. Also die hatten eine Lehrerin, aber ich hatte noch keine Lehrer und ich habe dann immer noch halt, also ich habe dann sehr viel immer gespielt, mehr halt sozusagen, und aus welchem Grund auch immer, aber ich finde es eigentlich retrospektiv sehr cool, dass meine Eltern mir nicht gleich einen Lehrer gegeben haben, weil so habe ich sehr viel, also später erst, halt, später dann, aber so hatte ich viel Zeit, einfach das Klavier für mich selber auch ein bisschen so zu entdecken.
Mhm. Genau. Warum denn dann auch noch Theater, Film und Medienwissenschaften?
Naja, das, also direkt nach der Matura habe ich mich umgeschaut, was mich einfach studienmäßig interessieren könnte. Und ich hatte schon ein großes Interesse für verschiedene Art von Geisteswissenschaften. Also eigentlich.
Aber direkt Jazzklavier zu studieren, das haben Sie sich nicht im ersten Anlauf getraut?
Nein, da ging es nicht um Trauen, aber ich habe mir während der Schulzeit oder so immer wieder gedacht, ich habe mein ganzes Leben lang immer gezeichnet und Klavier gespielt, so von meinem ganzen Heranwachsen. Und ich habe immer gewusst, das werde ich wahrscheinlich, eins von den beiden werde ich mal ein bisschen mehr oder größer machen. Und ich wollte aber nach der Schule dann nicht so das, was sich eh jeder denkt, was jetzt eh klar ist, jetzt muss er Musik studieren. Da habe ich gedacht, naja, ich muss gar nichts, ich schaue jetzt einmal, was mich noch interessiert. Und ja.
Das läuft normalerweise andersrum ab, dass Kinder, die sagen, ich möchte gerne Musik studieren, gesagt bekommen, mach doch was Vernünftiges.
Und dann soll sie Theaterwissenschaften.
Und bei Ihnen war es umgekehrt, dass sie alle erwartet haben, sie sollten Musik studieren und die haben gesagt, ich mache jetzt was Vernünftiges.
Vernünftig nämlich, genau, ja. Nein, also es war also ein Interessenstudium einfach. Und schon auch natürlich, ich habe auch andere Sachen probiert. Ich habe mich auch auf der Akademie für Konservierung und Restaurierung beworben. Ja, aber da haben sie meine Mappe nicht genommen.
Wie entstehen Ihre Hörspiele, wenn Sie die alleine produzieren? Sind Sie wirklich ganz alleine?
Ja. Ich bin wirklich ganz alleine. Wie entstehen sie? Ich habe meistens, es ist so bei den Liedern, die ich schreibe. Ich habe irgendeinen zentralen Einfall, das ist aber meistens irgendeine Textzeile. Also ein Hörspiel ist für mich immer eine Art von absurder Dialog. Aber letztlich ist es immer ein Dialog. Ja, also es ist nie jetzt ein reiner Monolog. Und wenn auch nur ein Mensch mit sich selber spricht, ist es auch eine Art Dialog sogar. Also es kommt immer aus irgendeinem absurden Dialog heraus ein erster Einfall und dann, genauso wie bei meinen Liedern, baue ich den Rest drumherum und da schaue ich dann, was dazu passt, aber auch teilweise frei assoziativ, auch nicht zu fokussiert auf jetzt nur ein Thema, das ist schön ausgefranst und irgendwie, ja.
Welche Rolle spielt Musik in den Hörspielen?
Wahrscheinlich schon eine recht zentrale, also nicht jetzt wichtig im Sinn von federführend, aber ich meine, ich bin Musiker, das stimmt, aber sozusagen, ich finde es jetzt nicht so wichtig, dass ich als Musiker in einem Hörspiel immer zeigen muss, dass ich Musiker bin. Also darum geht es nicht. Aber sozusagen, ich glaube, dadurch, dass ich mich halt viel mit Musik und mein ganzes Leben lang schon halt auch schöpferisch betätige, kriegen die Sachen teilweise halt mehr oder weniger von selber auch ein bisschen eine musikalisch angelegte Form vielleicht. Ja? Also zumindest habe ich das bis jetzt bei diesen kleinen klassischen Hörspielproduktionen, sage ich jetzt sehr klassisch mit Abspann und Vorspann, immer so gemacht, dass es einen kleinen musikalischen Rahmen gibt mit Wiedererkennungswert und so. Das ist jetzt nichts besonders Neues und so, aber es macht mir Spaß, dann für sowas zum Beispiel extra die Musik zu schreiben, ja, was eben beim Nireki Tsugaru auch der Fall war.
Ni, Reiki, Zucker, Rö, soziale Netzwerke völlig ausblenden. So heißt das Hörspiel, mit dem Sie beim Berliner Hörspielfestival gewonnen haben. Und bevor wir darüber reden, was dieser Titel bedeutet, hören wir uns das Hörspiel an.
Haben Sie sich nicht auch immer schon gefragt, wie es klingt, wenn man eine handgestrickte Pumuckl-Puppe Mitte Dezember 1995 in einem gerade noch angenehm überheizten Raum in Wien bei laufendem Betrieb gegen das Monomikrofon eines späten 70er-Jahre Küchenkassettenradios haut und davor blöd lacht?
Nie Reiki Zuckerrö. Soziale Netzwerke vollständig ausblenden. Hörspiel von Bernhard Crisper. Kann Spuren von Jahreszahlen enthalten. Vegan. Glutenfrei. Glutenfrei. Heißt das jetzt Gluten oder Gluten? Ich merke mir das nicht.
Gluten! Mein Gott, ist doch nicht so schwer.
Soziale Netzwerke vollständig ausblenden.
Nee, aber ich brauche das schon. Beruflich und auch privat. Man erfährt ja einfach mittlerweile vieles nur mehr über...
Soziale Netzwerke!
Ach, schreiben Sie doch ein Theaterstück für barockes Radio. Das beruhigt die Nerven.
Oh weh, mein lieber Kammerdiener Fritzenschlag, hören Sie das?
Poch, poch.
Da ist jemand an der Tür.
Ist's wahr, Baroness Gräfin von Anatur? Vernommen hätte ich nichts.
Poch, poch.
Ey, der Daus, mir wär, als hätt ich's nun auch gehört.
Fritzenschlag, ob wir's nun wagen wollen, nachzusehen, wer da möglich...
Hey, bitte, das ist aber nicht dein Ernst.
Und bestimmt platzen Sie vor Neugier zu erfahren, wie es klingt, einen Esprit-Schlapfen, dessen Sohle seit dem Stefanitag abblättert wie hauchdünne Minzschokolade, gegen einen Gaskonvektor aus dem Jahre 1986 zu schmeißen. Sehen Sie, das ist die große Stärke des Hörspiels an sich. Ah ja, dieses Format enthält Produktplatzierungen, ist wurscht, oder? Es ist jedenfalls glutenfrei.
Glutenfrei? Mein Gott, ist doch nicht so schwer.
Soziale Netzwerke! Vollständig ausblenden.
Oder einfach einmal ausschalten.
Ja, aber das geht nicht. Wenn ich das auch wochenlang mache, dann glauben meine Freunde, ich bin gestorben. Oder noch schlimmer, sie glauben, ich will nichts mehr wissen von ihnen.
Es ist doch fabelhaft. Jedes Mal, wenn Sie durch eine unentbehrliche Meldung innerhalb einer WhatsApp-Gruppe aus Ihren doch auch mal konzentrierten Gedankengängen gerissen werden, tätscheln Sie sich am besten liebevoll Ihre Wangen und sagen Sie sich...
Willkommen im 21. Jahrhundert. Nie mehr Konzentration. Geil.
Ganz egal, ob Online-Banking, elektronische Gesundheitsakte, Bar- oder Kartenzahlung, es muss auch weiterhin die Wahl geben. Für die Freiwilligkeit, zumindest für diese Wahlmöglichkeit, müssen wir kämpfen. Kapieren das die Leute immer noch nicht. Vom Obdachlosen mit Smartphone bis hin zur globalen Stromversorgung kann alles und jeder gehackt werden. Aber ja, man muss die Digitalisierung vorantreiben. Die Vernetzung. Am besten alles digitalisieren und vernetzen. Dann ist bestimmt für größtmöglichen Komfort, größtmögliche Effizienz, aber vor allem für größtmögliche Sicherheit zuverlässig gesorgt.
Nun ja, ich beobachte das bei meinen Kunden... Ist halt so üblich heute, ne? Die speichern ihr Zeug in einer Cloud, denken, es sei dort sicher und fallen dann aus allen Wolken, wenn es doch mal Regen gibt.
Vollständig ausblenden!
Verstehe. Du bist dann wahrscheinlich auch gegen elektrisches Licht und würdest lieber noch mit Pferdekutschen fahren.
Trottel. Können wir bitte von was anderem reden? Ich habe jetzt Feierabend. Wo sind... Wer hat schon wieder meine Neapolitaner-Schnitten gestibitzt?
Aber zumindest eines ist in der Tat wunderbar. Hörakustikerin heißt verkehrt nie Reiki Zuckerrö.
Liken, um geliked zu werden. Follower sein, um Follower zu bekommen. Herrlich. Bis jetzt war mein Leben die totale Zeitverschwendung.
Willkommen bei der städtischen Müllabfuhr. Folgen Sie uns auch auf Instagram.
Unbedingt. Kann's kaum erwarten.
Soziale Netzwerke. Vollständig.
Also jedenfalls diese militante Art des Ausrufens ist ein absolutes No-Go. Das kann man doch auch freundlich und friedlich sagen.
Okay, hab schon verstanden.
Sie hörten nie Reki Zuckerö.
Soziale Netzwerke. Vollständig ausblenden.
Hörspiel von Bernhard Crisper, 2019.
Solang's noch geht, das meine ich ernst.
Aber nehmen Sie die Dinge nicht gar so schwer, junger Mann. Sie wissen ja, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, ne?
Nie Reki Zuckerö, soziale Netzwerke vollständig ausblenden. Das war das Hörspiel von Bernhard Crisper, mit dem er beim Berliner Hörspielfestival gewonnen hat. Und Bernhard Crisper ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Ich bin immer noch fasziniert davon, dass Sie wirklich alles selber gemacht haben. Alle Stimmen, alles, die Musik, der Schnitt ist alles aus einer Hand.
Ja.
Und wir wissen jetzt auch, was Nie Reki Zuckerö heißt, nämlich rückwärts Hörakustikerin.
Genau.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, über soziale Netzwerke ein Hörspiel zu machen?
Also zum einen will ich schon sehr lange mal ein kleines Statement zum Thema soziale Netzwerke abgeben. Das Thema begleitet mich schon sehr lange. Es ist im besten Sinne ein Reibethema für mich, an dem ich mich reibe sozusagen und mich abarbeite. Aber es erschien mir bis jetzt noch nie irgendwie eine Form dann irgendwie passend genug. Auf jeden Fall. Ich war nicht zufrieden mit dem, was ich damit gestartet hätte. Und dann kam halt heuer wieder diese Ö1-Ausschreibung zu dem Kürzerspielwettbewerb. Und da war halt so ein Button ganz unten von der Seite, wo halt steht irgendwie bla bla. Das sind die Bedingungen, zu den und den Bedingungen kann man das einreichen. Und dann steht ganz unten, so wie bei ganz vielen größeren Homepages, steht dann unten so, da war so ein Dreieckerl, wo du draufklickst und dann steht soziale Netzwerke vollständig anzeigen, damit man dann noch die ganzen Button von FB und Insta und so weiter halt dann irgendwie auch als Button sieht. Und wenn man das ausklappt, dann gab es aber keine Funktion mit dem kleinen Dreieckerl, wo drauf steht, soziale Netzwerke vollständig ausblenden. Und dann dachte ich, das gibt's ja nicht. Also wenn man das anzeigen kann, muss man doch vollständig wieder ausblenden können. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hätte schon mal einen Titel. Und ja, ich hatte Hörakustikerin neben zwei, drei anderen Wörtern schon länger auch auf einem Zettel stehen, wo ich mir gedacht habe, das klingt von hinten, das habe ich auch als kleines Kind schon gerne gemacht, Wörter halt umgedreht und immer gesagt, was klingt dann trotzdem lustig. Mhm. Und Hörakustikerin finde ich halt super.
Sind Sie in den sozialen Netzwerken zu finden? Facebook, Instagram?
Ich habe YouTube, benutze ich, aber sonst nichts, na.
In der Inhaltsangabe zum Stück Nie Reki Zuckerö steht, wenn soziale Netzwerke beginnen, über unseren gesellschaftlichen Wert sowie Verbleib zu entscheiden, wird's huschi. Was heißt huschi?
Also huschi ist ein bisschen eine freie Abwandlung jetzt von an Huscher haben, ja, was auf Wienerisch so viel heißt wie halt ein Vogel haben. Im Sinn von grenzwertig bis höchst fragwürdig heißt das sozusagen jetzt schön übersetzt.
Ist das der Grund, warum Sie nicht auf Facebook
oder Instagram? Ja, natürlich. Ja, also das habe ich jetzt zu wenig noch betont, aber ich stehe denen halt alles extrem kritisch gegenüber. Und also und noch bevor ich auf Facebook wegen diesen ganzen Sachen mit den verkauften Daten oder der Werbung und dem ganzen Tracking und wie Facebook quasi auch seine ganze User halt ausspioniert und Daten generiert und sammelt, noch bevor das alles kam, habe ich mir gedacht, na, das fange ich mir gar nicht an, das kostet mich nur noch mehr Zeit vor dem Bildschirm. Ich finde, das ist extrem kritisch zu sehen und viel zu wenig Leute, trotz einer fortschreitenden Aufklärung in unserer Gesellschaft, sehen es immer noch zu wenig kritisch und geben da immer noch viel zu viel eigentlich preis und benutzen es viel zu unkritisch. Und
aber ist es nicht grundsätzlich eine gute Idee, wenn Menschen sich vernetzen?
Ja, sicher, absolut schon. Aber sozusagen das Problem ist bei Facebook wie bei allen Monopolen, sobald du ein Monopol hast, wozu es jetzt keine wirkliche Gegenentwurf gibt, keinen verträglichen Entwurf oder einen, wo man dann sagen will, okay, nein, also wir machen das anders und da müsst ihr euch anstrengen, dass ihr das auch gescheit macht und nicht mit den Daten von euren Usern so umgeht. Solange ist es halt ein Monopol und das ist problematisch. Aber man kann auch die Vernetzung an sich, muss man jetzt nicht nur, finde ich, begrüßen und hochjubeln, weil es in Zeiten wie diesen auch viele Risiken mit sich bringt, beziehungsweise teilweise, wenn ich dann manchmal höre, warum Leute auf Facebook sind oder noch immer sind, frage ich mich, naja, aber jetzt nur deshalb.
Weshalb zum Beispiel?
Naja, wenn sie dann sagen, ja, okay, ich kann jetzt mit irgendjemandem besser in Kontakt bleiben, der am anderen Ende der Welt wohnt, denke ich mir, ja, eh, ja. Du siehst dann vielleicht ein Stückchen öfter, wohin der jetzt gerade auf Urlaub fährt und was der macht oder was die jetzt gerade für ein Buch liest und davon Fotos macht und so. Also das ging davor auch, ja. Und ich schreibe ab und zu zum Beispiel gerne Mails zu Leuten, die halt von mir am anderen Ende der Welt wohnen. Also ich sage halt nur, wie ich mache, ja. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie herum sagen, so muss man das machen, aber halt.
Aber sie schreiben schon Mails und keine Postkarten.
Ja, ne, Postkarten, ja, selten, ja.
Wie vernetzen Sie sich, gerade als Musiker?
Naja, ich finde es immer viel, viel spannender, auch wenn das vielleicht mühsam ist, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube auch nach wie vor, dass das in sehr vielen beruflichen Sachen jetzt nicht nur unter Musikern besser funktioniert. Und das ist, was zählt, durch einen persönlichen Kontakt. Also wenn ich zu Konzerten von Freunden gehe, wenn ich zu Konzerten von Kollegen gehe oder die ich nicht kenne oder die mich interessieren oder halt auch so, zu Veranstaltungen, es dauert vielleicht länger oder so, aber es ist auch, also ich glaube, es ist immer noch, auch in ganz anderen beruflichen Gebieten ist es, glaube ich, nach wie vor entscheidend, dass du Leute mal siehst und mit denen redest und dann erst weißt, okay, wie ticken die und können wir das überhaupt machen mit der und so und so, ja, und ja.
Also soziale Netzwerke, ist das Thema dieses Hörspiels. Es ist aber nicht das einzige Hörspiel, was Sie gemacht haben. Was sind sonst Ihre Themen?
Ja, meine Themen, das ist so, kann ich jetzt so auch nicht antworten. Wenn Sie sich die anderen Hörspiele, die man auf meinem YouTube-Kanal finden kann, anschauen, das sind jetzt auch keine konkreten Themen, aber es ist so, ich meine, es sind verschiedene Themen, die in einem angerissen werden können, die sehr unterschiedlich sind. Oft geht es aber auch nur um eine Art der Kommunikation oder um eine Art der Themenaufbereitung und das Thema an sich ist austauschbar, weil ich es oft viel lustiger finde, wie Leute miteinander reden, als worüber.
Wie entscheiden Sie, ob Sie aus einem Thema, das Ihnen gerade in den Kopf kommt, das Sie gerade interessiert, das Sie gerade beschäftigt, ein Hörspiel machen oder vielleicht, Sie sind ja auch Liedermacher, einen Liedtext?
Hörspiel gemacht habe ich bis jetzt immer nur im Hinblick auf den Ö1-Wettbewerb, weil ich ein Mensch bin, der gut mit Deadlines und Fristen und so halt, also mit sowas am besten arbeiten kann, wenn ich weiß, ich muss was liefern, genau. Und sonst würde ich halt jetzt als selbstständiger Musiker, der mit seinen Sachen, seiner Organisation eigentlich eh viel zu tun hat, nicht auf die Idee kommen, ich mache jetzt Spaß, halt einfach mal ein Hörspiel, was lustig ist, ja. Und so bin ich immer wieder dazu angehalten und dann natürlich, seit ich das erste Hörspiel gemacht habe, gibt es halt solche Zettel. Ich arbeite da immer nur mit Zettel und Bleistift in allen meinen Sachen und das sammelt sich halt in einem Lauf eines Jahres ein bisschen was an, wo ich mir denke, da höre ich ein Hörspiel, da höre ich diese Stimmen, die ich da immer wieder gerne verwende, diese höher geschaltete, diese runtergeschaltete. Ja, und so entsteht dann möglicherweise ein nächstes Hörspiel wieder.
Ja. Dann sind wir ja froh, dass es Hörspielwettbewerbe gibt, sonst gäbe es keine Hörspiele von Ihnen.
Möglicherweise ist jetzt so in der Form nicht, ja, genau.
Bernhard Crisper ist heute Abend mein Gast, Theatermusiker, Liedermacher und Hörspielautor. Beim Berliner Hörspielfestival hat er gerade den ersten Platz in der Kategorie das kurze brennende Mikro gemacht mit Nie, Ricky, Zucker, Rö, soziale Netzwerke vollständig ausblenden. Und auch in Österreich haben Sie bei einem wichtigen Hörspielpreis, wir haben da schon drüber gesprochen, dem öffentlich-rechtlichen ORF-Sender Ö1, den Track 5 Hörspielwettbewerb, den zweiten Platz gemacht. Und in der Begründung der Jury heißt es, die große Stärke des Hörspiels ist es, dass es sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Stimmt das eigentlich? Also ja, es ist absurd, aber wie ernst nehmen Sie es trotzdem?
Also ich nehme es natürlich grottenernst. Ja, also das ist kein Spaß. Das Thema ist an sich wirklich kein Spaß. Weil eben, wenn soziale Netzwerke beginnen, über unseren sozialen Wert und Verbleib zu entscheiden, wird es wirklich grenzwertig. Und man muss sich fragen, also ich meine, das ist jetzt auch nur eine andere Formulierung halt dessen, wo wir halt sehen, wie das, was in sozialen Medien passiert, irgendwelche Wahlen beeinflusst oder so. Ja, das ist einfach wirklich eine extrem bedenkliche Entwicklung. Ja. Deswegen nehme ich das Thema natürlich wahnsinnig ernst. Ja. Aber sozusagen, ich bin jetzt ein Mensch, der jetzt, ich würde mich nicht unbedingt als humorlos bezeichnen, und von dem her.
Das ist schon fast euphemistisch.
Find ich es halt natürlich. Oder wie soll ich sagen, bin ich momentan, sage ich zumindest, in einer Phase, wo ich sage, wenn ich dann da irgendein was Kleines rausbringe, dann soll das. Also ich kann nicht mehr sagen, es ist mir wichtig, aber sozusagen, es ich mache es einfach so, dass es am Schluss dann trotzdem jetzt nicht völlig humorbefreit ist. Ja, dass man
aber kommt es dann vielleicht sogar auch besser an? Also ein ernstes Thema, nicht ganz so ernst verpackt, damit erreicht man natürlich auch mehr Menschen.
Ja, da muss man natürlich aufpassen. Und da weiß ich auch selber nicht, wie ich das auf Dauer handhaben will. Weil natürlich möchte ich, dass ein ernstes Thema auch ernsthaft letztlich behandelt wird. Ja. Andererseits denke ich mir dann auch wieder in einer ersten Annäherung oder so, ja, an ein vielleicht noch sehr vage definiertes Publikum darf man wahrscheinlich auch nicht jetzt sich zu viel erwarten im Sinne von, das kommt es dann sofort so rüber, wie ich es meine, und wenn es jetzt dann sehr ernst ist, dann kommt es vielleicht zu ernst rüber und so. Das kann schon sein, dass ich dann quasi mehr oder weniger bewusst dann halt auch ein paar Elemente reinbringe, die das Ganze ein bisschen auflockern, aber nicht nur im Sinn von auflockern, ja, so schlimm ist es eh nicht, aber halt so im Sinn von, es gibt auch anderes, was einen dann trotzdem erheitern kann.
In der Jurybegründung war auch von Sarkasmus die Rede. Also bitterer, böser Spott.
Möglicherweise schlägt da doch das Hören von Georg Kreisler-Liedern irgendwann durch, ja. Wobei ich das jetzt nie sagen würde, dass das jetzt quasi eins zu eins von da kommt. Also ich lege meine Lieder auch anders an, ja, und ich bin auch, also ich habe jetzt nicht diesen Impetus, den der Georg Kreisler hat, ja. Also, aber sozusagen, es ist schon etwas, was ich halt selber auch wahnsinnig lustig finde, wenn ich es anhöre. Eben, und wenn ich ein Georg Kreisler-Lied anhöre, dann geht es mir auch so, ich finde es zum einen wahnsinnig lustig und könnte mich zerkugeln, aber ich weiß, wie bitter ernst das eigentlich ist, teilweise halt, wovon er da singt. Und das kommt aber deswegen bei mir nicht weniger scharf an. Ja. Und das ist halt, finde ich, eine große Kunst.
Ihre Musik ist jazzig, sprachverliebt, die Texte klingen assoziativ, aber sie fasern nicht aus. Also ich habe immer das Gefühl, das ist trotzdem immer noch ein roter Faden, obwohl es halt eben eher spontan klingt manchmal.
Ja.
Wie lange sitzen Sie an einem Text?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt da von den Liedern auf meiner CD Junger Mann spreche, es gibt Lieder, die sind in einer Stunde entstanden, der Text, und es gibt andere Texte, die habe ich dann oft mal ein halbes Jahr beiseite gelegt und schreibe ein halbes Jahr später wieder weiter oder so. Ja.
Ist zuerst Text da oder zuerst die Musik?
Also wenn es einen Text gibt, ist immer der Text eigentlich zuerst da. Und es ist aber halt oft so, was ich vorhin zum Hörspiel gesagt habe, es ist halt oft eine zentrale Zeile da und die oft schon ausrhythmisiert. Also ba-ba-bam, ba-bam, bam, bam, ba-bam, bam. Dann weiß ich, es wird genau so klingen. Oder manchmal habe ich dazu auch schon eine Melodie im Kopf. Ba-ba-bam, ba-bam, bam, bam, ba-bam, bam. Und dann weiß ich, okay, so muss das klingen. Das kriege ich jetzt so nicht mehr raus. Das muss zu einem ganzen Lied verarbeitet werden. Genau.
Und dann
schreibe ich das Lied drumherum.
Muss die Musik sich dem Text anpassen.
Sozusagen, ja.
Ihre Solo-Auftritte werden gerne als One-Man-Varieté bezeichnet. Sind Sie einverstanden mit dieser Bezeichnung?
Also ich habe selber den Begriff Wiens erstes Ein-Mann-Musik-Varieté in Umlauf gebracht, weil man hört ja immer, ja, man braucht irgendwas, womit man dann sofort erkannt wird, weil wenn du einfach sagst, du einen Liederabend, das interessiert keinen Menschen und so. Und es geistern ein paar verschiedene Abwandlungen von diesem Ein-Mann-Varieté oder ich nenne es jetzt meistens Be-Crisp-Solo-Lieder oder Solo-Perform-Varieté, weil es halt auch mittlerweile nicht nur jetzt Liedersingen ist, sondern auch ein paar szenische Einlagen bekommt. Also die letztgültige Bezeichnung habe ich noch nicht gefunden, vielleicht muss ich aber auch nicht. Ja. Also es
mir ist in der Vorbereitung, als ich Ihre Musik gehört habe und auch ein paar YouTube-Videos gesehen habe, ein anderer Mann eingefallen, der auch aus dem Jazz kommt, nämlich Helge Schneider.
Ja.
Und ich habe mir die Frage gestellt, braucht man als Jazzer eigentlich einen schrägen Humor? Ist das unter Jazzern weit verbreitet? Schräger Humor?
Das würde ich nicht sagen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also nicht zwingend, ja. Also das würde ich, na, also da kenne ich klassische Musiker, das kann man nicht, glaube ich, am Jazz festmachen.
Aber sehen Sie sonst Parallelen zu Helge Schneider?
Naja, ich finde es schon lustig, dass er auch, also wie ich dann mal gesehen habe, hey, der ist ja eigentlich auch offensichtlich gelernter Jazzpianist und so und dann singt er halt auch gern solche schrägen Sachen oder ja, macht dann irgendwas auf der Bühne, mit dem keiner gerechnet hat, sowas finde ich schon lustig, ja.
Wie Ihre Musik klingt, das hören wir jetzt. Das hier ist das Bewerbungsgespräch von Bernhard Crisper.
Grüß Gott, Ich denke, meine Stärken liegen dort, wo ich sie gestern Abend noch gesehen hab. Zu Hause irgendwo auf meinem Schreibtisch vielleicht. Ja genau, weil am Schreibtisch bin ich gut. Ich bin gut als Sekretär, als Assistent geb ich was her und geben Sie mir was zurück, wär das mein Glück. Ja, ich zück schon meinen Bleistift, ich kann lesen und addieren. Und ich kenn einen Trick, wie alte Radiergummis nicht so schmieren. Wissen's wie? Das geht ganz einfach. Das ist rasend schnell erklärt. Sie brauchen nur ein bisschen an Zitronensaft und einen halben Zentimeter. Also gut, reden wir noch später. Ist jetzt nicht so wichtig, sehe ich ein. Ich weiß, sie rekrutieren bei sich nur lauter Profis, die beherrschen alles aus dem FF. Ich kenne mich wirklich sehr gut aus mit MS Office. In Windows 98 bin ich Chef. Neues Dokument erstellen, Zellen formatieren. Den Papierkorb kann ich leeren am PC und auch in echt. Ich sehe es als meine Aufgabe, viel Neues zu probieren. Nur als Routine, Fließbandarbeiter, glaube ich, ha, da wäre ich schlecht. Ha, 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 kleiner Scherz am Rand. Nein. So war das nicht gemeint. Also, wenn Sie so wen brauchen, mache ich das natürlich auch. Es soll mir recht sein. Mein Neujahrsvorsatz war es ohnehin, wieder mehr zu rauchen. Wenn es mir durch den Tag hilft, denke ich, kann es nicht schlecht sein. Ja, bitte. Nein, ich rauche elektrisch. Ganz und gar für jedermann verträglich. Ich will keinen Klassenkampf, ich rauche nur Wasserdampf. Tabak ist sehr böse und gemein, fällt mir gerade ein. Ich kann ein Auto lenken und ich saß einst auf einem Pferd. Ich mag es in der Höhe, genauso wie zu ebener Erd. Privat bewege ich mich sehr gern zu Hip-Hop und zu Märschen. Und bauen Sie ein Buffet, wo auf, dann kann ich mich beherrschen. Ich habe Erfahrung im Umgang mit vielerlei Menschen. Und Menschen haben vielerlei Umgang mit meinen Erfahrungen. Im Ausland habe ich viel gemacht, schon very many practica. Privat bin ich Genussmensch, doch wenn es sein muss, gern auch Hektiker. Ich hab den Ruf als Mensch, der stets das Unmögliche schafft. Und so seh ich mich schon morgen als die neue Führungskraft in diesem Schuppen. Unter mir 11 kleine Arbeitsgruppen. Ich hau sie raus. Sie werden der Erste sein, der fliegt, der den frischen Wind in dieser Firma gleich zu spüren kriegt. Ich müsste deppert sein, würde ich jetzt nicht zeigen, was ich kann, wozu ich imstande bin, wozu ich im Land geblieben bin und damit ich dem Vater keine Schande bin. Das klingt doch gut. Ich finde das fair. Und woanders kriege ich die Genugtuung nicht her. Ich krieg für meinen Fleiß den Lohn und sie kriegen ihre scheiß Pension. Es ist doch schön. Ach, es ist doch wunderschön. Wenn die Generationen sich die Hände reichen, wenn auch ohne langes Mobbing sich die Leute schleichen, wenn einmal alt durch jung ersetzt wird und niemand verletzt wird, zumindest nicht so, dass man es merkt. Außerdem mein jetzt endlich gesunder Lebensstil, Buttermilch und Psychotherapien kosten viel, abgasarmes Heizen und statt Hefe nur noch Weizen, das alles muss sich jetzt auch einmal lohnen. Außerdem will ich endlich standesgemäß wohnen. Wovon ich mir einbilde, zu träumen, das will ich jetzt tun. Pa, 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 pa. Wenn ich einmal hier bin, sind Sie weg, Sie lästiger Dreck. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Das Bewerbungsgespräch von Bernhard Crisper, erschienen auf dem Album Junger Mann. Wie ist dieser Song entstanden? Sind das eigene Erfahrungen?
Das Bewerbungsgespräch?
Mhm.
Nein, das sind nicht eigene Erfahrungen, aber sehr vieles aus dem Dunstkreis, was ich mit Bewerbungsgespräch assoziiere, sozusagen aus diesem Panorama zusammengeklaubtes und auch teilweise wieder, wie man hört, assoziativ verstricktes, spaßhalber näher ausgeführtes, aber natürlich schon auch mit einem Kern, würde ich jetzt mal sagen, der auch was berührt, was viele Menschen trifft, halt, die in einer Bewerbungsgesprächssituation sind, und auch das halt dieses Schwanken zwischen extremer Demut und dann ausufernder Hybris, ja.
Ihre Songs sind gesellschaftskritisch. Würden Sie sie auch als politisch bezeichnen?
Ich finde ja, gesellschaftskritisch, wenn man so will, ist letztlich auch politisch. Also wenn man jetzt unter politisch nicht nur parteipolitisch versteht, insofern sind sie eigentlich auch politisch, ja.
Die Politik in Österreich würde ja gerade viel Stoff für Songs liefern. Ist Ihnen da auch schon was zu eingefallen?
Das stimmt, sie würde viel Stoff liefern, aber selbst wenn das jetzt in dieser Tragweite ein bisschen untertrieben klingt, aber Tagespolitik ist auch immer sehr flüchtig, ja, und das interessiert mich nicht.
Also ein Song über Ibiza wird es nicht geben von Ihnen?
Das interessiert mich nicht. Das ist mir auch zu schade. Das ist, na, also ich will dann diesen Akteuren nicht meine Kunst widmen, irgendwie.
Wie hat sich denn das gesellschaftliche Klima in Österreich verändert in den vergangenen Jahren?
Es gibt generell jetzt eine Veränderung hin, teilweise, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute ein bisschen gestresster werden, ein bisschen angespannter werden auf der Straße, im Bus und so, wobei ich das jetzt nicht in erster Linie jetzt oder nicht ausschließlich auf politische Entwicklungen schieben würde. Hm. Aber sicher, aber womöglich auch, ja. Aber
auch
ich glaube generell,
feindlicher?
Ja, das gibt es schon auch, ja, ja, ja. Aber das ist immer so immer diese gefühlte Sache halt, ja. Mit den gefühlten Wahrheiten wissen wir ja, wie das ist. Und wenn mir gerade schlecht drauf ist, dann sehen wir in allem gerade die Leute, die auch gerade wirklich, ja, halt Blödsinn machen oder sich echt daneben aufführen, ja. Und wenn es einem selber wieder besser geht oder wenn sich irgendwas anders entspannt, denkt man sich, ach, ist ja alles nicht so schlimm oder so. Oder zumindest bin ich vielleicht ein bisschen so ein Mensch, ja. Ich will das nicht verallgemeinen, aber.
Aber wird es für einen Liedermacher wie Sie, dadurch, dass sich das gesellschaftliche Klima ein wenig verändert hat oder rauer geworden ist, sagen wir mal, das kann man wahrscheinlich so sagen, wird es dadurch leichter für Sie?
Ja, es kommt davon, was man jetzt mit leichter meint. Leicht im Sinn von, dass man dann ein größeres Publikum findet, das seinen Grant in den Beifall kanalisieren will.
Zum
wenn
Beispiel?
Sie das meinen, ja.
Oder auch mehr Stoff, worüber man schreiben kann.
Ja, wie gesagt, es ist nicht so, dass mir der Stoff fehlt. Ja, ich habe ungefähr 27 Textskizzen zu Hause, die ich nur mal fertig schreiben muss. Ja. Also ich fühle mich von Stoffquellen ziemlich unabhängig. Ja. Da bin ich autark versorgt auch. Das, ob da jetzt politisch gerade was passiert oder gar nichts, ist eigentlich egal.
Aber ein kritischeres Publikum, eine kritischere Gesellschaft, die vielleicht dann auch eher ihr Publikum wird, das ist natürlich von Vorteil.
Auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall.
Sie sind bisher nur in Wien aufgetreten, aber das soll sich ändern.
Fast, ja. Aber so gut wie nur in Wien, also Wien und Umgebung kann man sagen, ja.
Welche Pläne haben Sie?
Naja, in diesem Jahr spiele ich Konzerte in Tirol und Salzburg. Da ist es mir gelungen, Konzerte aufzustellen. Auf das freue ich mich schon sehr und ich versuche schon seit langem, in Deutschland Konzerte aufzustellen. Und wie ich beim Berliner Hörspielfestival war, hat der Moderator auch gesagt, nachdem er mich interviewt hatte, so, naja, da wäre es ja mal Zeit für ein Konzert in Deutschland. Ne? Da habe ich gesagt, ja, Also ich würde sehr gern mal die Gelegenheit haben. Ich war mit ein, zwei Leuten schon im Gespräch, aber das war mehr so unverbindlich und halt über zwei Ecken noch. Ich würde mich sehr freuen, von Veranstaltern in Deutschland, eigentlich egal wo in Deutschland natürlich, zu hören. Die Premiere in Deutschland
steht noch
wäre
aus.
Eine coole Sache jetzt bald mal. Ja.
Steht an, nicht
steht
aus.
An, genau.
Steht an,
ja.
Nicht aus. Was für Pläne für kommende Hörspiele haben Sie?
Ich habe da keine konkreten Pläne. Ich habe höchstens den Plan, dass es irgendwann jetzt mal auf längere Sicht vielleicht ein bisschen länger wird. Ja? Also dass es länger als 7 Minuten verträgt. Aber die Ideen dazu kommen oft erst ganz dann knapp davor, wenn ich mich entschließe, prinzipiell einfach eins zu machen. Mhm. Wie gesagt, mit Stoffen oder Plänen bin ich dann kurzfristig versorgt.
Auf jeden Fall viel Erfolg für alles, was kommt. Der Liedermacher und Dankeschön. Hörspielautor Bernhard Crisper war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Nireki Zuckerö, soziale Netzwerke vollständig ausblenden, so heißt sein Hörspiel, das gerade beim Berliner Hörspielfestival gewonnen hat. Ein Festival für die freie Hörspielszene und auch die ARD hat einen Preis für freie Hörspielmacher. Für den Pinball hat die Ausschreibungsfrist jetzt am 1. Juni begonnen. Das hat auch nochmal erwähnt. Redaktion der heutigen Sendung hatte Katrin Zipse. Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Angela Remond verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.